Wer ist der König? Wer ist der King? Wer sitzt auf dem Thron? Diese Frage steht ja hinter diesem Thema, die Ego-Religion. Und es war ja so, bevor ein Mensch auftrat mit dem Namen Kopernikus, da war eigentlich für die Menschen alle klar, wir Erdenbürger, wir stehen im Zentrum, wir stehen im Mittelpunkt, wir sind das Zentrum des Universums. Alles dreht sich um uns. Man hat auch gedacht, die Erde ist eine flache Scheibe, die ruht fest verankert, keine Umlaufbahn, keine Drehung. Die Sonne, der Mond, alle drehen sich um uns, um die Erde. Aber wie gesagt, dann kam eben einer, nämlich dieser Astronom, Nikolaus Kopernikus. Und der kam auf einmal mit seinen Karten, mit seinen Zeichnungen und er stellte unangenehme Fragen. Er hat dann zum Beispiel gefragt, weshalb gibt es eigentlich verschiedene Jahreszeiten? Warum tauchen manche Sterne am Tag auf und andere nur in der Nacht? Er hat weiter gefragt, Leute, weiß denn eigentlich jemand, wie weit die Schiffe segeln müssen auf der Erde, bis sie sozusagen von dieser Scheibe herunterfallen? Und die Leute haben gesagt, Nikolaus, mach nicht so viele Gedanken. Die Erde ist das Zentrum, wir sind der Mittelpunkt, aus, basta, gib Ruhe. Aber der Kopernikus, der blieb hartnäckig und dann hat der Kopernikus irgendwann mit dem Finger nach oben gezeigt auf die Sonne. Und dann hat er gesagt, Leute, ich muss euch etwas sagen. Dieser Feuerball, dieser runde Feuerball, das ist das Zentrum, das ist der Mittelpunkt. Die Erde ist nur ein Planet unter Meeren und bewegt sich um die Sonne herum. Und dann wurde März 1543, man sieht es hier auf der rechten Seite, wurde dann dieses in Nürnberg, dieses epochale Werk veröffentlicht, De Revolutionibus Orbium Coelestium, das heißt übersetzt über die Umschwünge der Himmelskreise. Das war dieses grundlegende Werk. Und damit hat er ein ganz neues Modell beschrieben. Er hat gesagt, Leute, dieses alte, dieses geozentrische Weltbild, das stimmt nicht, wo die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, sondern wir brauchen ein neues Modell, das heliozentrische, wo die Sonne im Mittelpunkt steht. Und es gab dann spektakuläre Kirchenprozesse gegen diesen Kopernikus. Man hat seine Werke, vor allem dieses Buch sozusagen, auf die rote Liste getan. Bücher, die man nicht lesen darf, verboten auf den Index. Und die Kirche hat 200 Jahre gebraucht, um seine Schriften 1835 sozusagen wieder hier von diesem Index runterzunehmen. Und ihr seht, es hat sehr lange gedauert. Sehr, sehr lange gedauert, bis die Menschen akzeptiert haben, dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist in unserem Sonnensystem, sondern die Sonne. Heutzutage lernen das die Kinder schon in der Grundschule. Aber noch viel, viel hartnäckiger halten sich in einem großen Teil der Menschheit eine andere irrige Überzeugung. Und diese irrige Überzeugung heißt, dass viele Menschen denken, dass ich, das Ego, das ist der Nabel der Welt und sogar des Universums. Alles muss sich um mich, um mein Ego drehen. Das Ego sitzt, manche kennen das vielleicht von früher, von diesen alten Zeichnungen, dass ich, das Ego, sitzt auf dem Thron. Es gibt so eine Überzeugung, die ist heute, so möchte ich sagen, fast so etwas wie die Art Hauptreligion. Nämlich diese Hauptreligion sozusagen, dass ich das Wichtige bin, das Zentrum bin. Und es erscheinen jedes Jahr unzählige Bücher, die sich genau um dieses Thema drehen und diese Ego-Religion unterstützen. Ich nenne einfach mal so ein paar Titel. Gibt es einen Buchtitel, der heißt »Du bist etwas ganz Besonderes« oder »Heute liebe ich mich selbst« oder »Denk positiv über dich« oder »Du bist okay, ich bin okay«. Und ein Buchtitel heißt sogar »Meine 26 Egos und ich, ein Wegweiser zu mehr Lebensfreude und Selbstverwirklichung«. Damit es jetzt niemand falsch versteht. Natürlich ist Selbstannahme wichtig, dass wir uns selbst annehmen und lieben. Das ist zutiefst christlich auch. Aber es geht heute um was ganz anderes. Es geht darum, dass das Ego, das ich auf dem Thron sitzt und quasi angebetet wird. Und das zeigt sich in vielen Teilen unseres Lebens, in unserer Gesellschaft. Und ich möchte das an drei Themen oder an drei Fragestellungen deutlich machen, wo deutlich wird, dass das Ego auf dem Thron sitzt. Und zwar das Erste, woran sich das zeigt, das ist diese Aussage, ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Wenn irgendjemand kommt und sagt, hey du, das, was du da machst, so wie du da lebst, das ist nicht in Ordnung, dann folgt ein Sturm der Entrüstung. Was bildest du dir überhaupt ein? Den Leuten sagen, was richtig, was falsch ist, das geht überhaupt gar nicht. Und ganz allergisch werden wir, wenn der Begriff Moral auftaucht. Ein ganz schlimmes Wort. Und deswegen versuchen viele Christen, diesen Vorwurf erst gar nicht aufkommen zu lassen, so Moralapostel zu sein. Am allerschlimmsten ist es ja, wenn jemand etwas sagt über das Thema Partnerschaft, Sexualität oder auch Gender. Das ist politisch absolut inkorrekt. Das ist ein Minenfeld. Und weil es ein Minenfeld ist, traut sich eigentlich kaum noch jemand darüber was zu sagen, zumindest was Kritisches auch manchmal zu sagen. Man kommt sofort in den Verdacht und heißt gleich, ihr seid homophob, ihr seid fundamentalistisch oder ihr seid eben einfach Spinner. Ich habe nicht den Eindruck, dass Christen übermäßig viel über Sexualität, über Sünde, über Partnerschaft reden, sondern ich habe den Eindruck, dass genau da der Götze sitzt. Das Ego für viele sitzt da. Und jeder Götze sagt, bleib mir bloß vom Leib, halt dich nur zurück. Du darfst alles reden. Du darfst sogar über eine halbe Stunde lang predigen. Du darfst fromme Lieder singen. Du darfst dich für Flüchtlinge engagieren. Aber bitte komm mir nicht mit diesem Thema und rück mir damit nicht auf die Pelle. Wehe, du kommst mir da zu nahe, denn das ist meine Privatsphäre. Und das ist mein Allerheiligstes und da darf mir niemand reinreden, auch nicht Gott. Ich sage, was ich tue und was ich für richtig halte. Das ist der erste Punkt, wo das deutlich wird, das Ego sitzt auf dem Thron. Das zweite Themenfeld, wo das deutlich wird, ist diese Aussage, ich kann nicht verstehen, dass Gott so viel Leid zulässt. Wenn man Menschen fragt, was ist der wichtigste, also Menschen, die nicht an Gott glauben, fragt, was ist der wichtigste Grund, warum ihr nicht an Gott glaubt, dann kommt ganz häufig diese Sache mit dem Leid. Das Leid in der Welt. Der Vorwurf lautet, wenn es einen guten Gott gäbe, dann dürfte es nicht so viel Leid in dieser Welt geben. Dann müsste Gott doch eingreifen. Dann müsste er doch das Böse verhindern. Dann müsste er doch das Leid auslöschen. Ganz klar, jeder von uns ringt irgendwann mit dieser Frage. Wie ist das Leid in der Welt und die Güte Gottes und die Allmacht zusammenzubringen? Das ist in der Tat eine ernste, schwere Frage. Jawohl. Aber das Interessante ist, dass die Menschen über Jahrtausende nicht an dieser Frage gescheitert sind, sondern diese Frage, wie ist das Leid in der Welt und Gott, wie passt das zusammen? Das nennt man in der Theologie die Theodizee-Frage. Und diese Theodizee-Frage, die kam erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf. Nun kann man sagen, Ja, warum sind die Leute früher nicht irre geworden an diesem Thema? Gab es da kein Leid? Natürlich gab es da Leid, genauso wie heute. Aber was war anders? Und ich behaupte, was anders war, war, dass damals nicht die Anbetung des Egos so im Mittelpunkt war. Denn im Kern dieser Frage steckt nämlich etwas ganz anderes. Im Kern der Frage steckt, was ich als Mensch nicht in meinem Kopf zusammenkriege, das kann nicht sein. Ergo, wenn ich Gott nicht verstehe, dann gibt es ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Das heißt, der Maßstab dafür, was es gibt, was es nicht gibt, bin ich. Oder zumindest müsste Gott mir endlich mal Rechenschaft darüber geben, warum es in der Welt so aussieht, wie es aussieht und warum er nicht mehr macht. Nur dann könnte ich es akzeptieren. Weil ich bin die Instanz, vor der sich Gott verantworten muss. Und das dritte Themenfeld, wo das deutlich wird, dass das Ego auf dem Thron sitzt, das ist die Sache mit dem Gericht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott jemand verurteilt. Denn noch schlimmer als Moral, noch schlimmer als Leid, ist die Vorstellung, dass Menschen nach dem Tod entweder in den Himmel oder in die Hölle kommen können. Und wer heute wagt zu sagen, es kommt nicht jeder automatisch in den Himmel, der ist völlig out. Ich frage euch, welcher Religionslehrer, welcher Prediger traut sich heute noch zu sagen, es gibt ein jüngstes Gericht? Da gehört man sofort zu der Kategorie ewig gestriger, christlicher Taliban. Dass Gott einen Menschen für seine Taten zur Rechenschaft ziehen und die Gottesferne schicken könnte, das passt nicht zusammen, sozusagen von unserer Vorstellung von einem lieben, menschenfreundlichen Gott. Der tolerante Gutmensch, der tut sich schwer mit Gericht, mit Verdammnis und mit Hölle. Und liebe Gemeinde, die Ego-Religion zeigt, dass viele, viele Menschen, so möchte ich sagen, geistlich gesehen immer noch in einer vorkopernikanischen Zeit leben. Dass man immer noch denkt, ich bin der Mittelpunkt, ich bin das Zentrum, ich bin das Wichtigste, alles muss sich an mir orientieren und von mir aus sozusagen sagen lassen, was geht und was nicht. Das Schlimme ist, dass man gar nicht checkt, Moment einmal, wer bin ich denn? Ich habe mich nicht selber gemacht. Wie viel Prozent Sauerstoff, den du heute geatmet hast, haben Sie selber produziert heute? Ist es da nicht viel naheliegender, dass man sagt, okay, ich erkenne an, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Ich bin das Geschöpf und Gott ist der Schöpfer. Wäre es da nicht eher angebracht, einen Schöpfer zu vermuten und zu sagen, diesem Schöpfer will ich danken für das, was er schenkt. Und diesem Schöpfer will ich die Ehre geben. Und den will ich sozusagen, auf den will ich mich ausrichten, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Es nicht zu tun und weiter zu leben und zu tun, als wären wir das Mittelpunkt aller Dinge, das nennt die Bibel mit einem ganz kleinen Wort Torheit. Torheit. Torheit heißt, ich verkenne die Realität. Und ich frage mich, wäre nicht eine zweite kopernikanische Wende angebracht? Weg von dieser Ich-Zentriertheit auf die Gott-Zentriertheit. Weg sozusagen von diesem Ich bin der Mittelpunkt zu Gott ist der Mittelpunkt. Ein amerikanischer Schriftsteller John Piper hat mal geschrieben, Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen. Wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Und was Kopernikus für die Erde getan hat, das tut Gott für uns. Gott stupst die Menschheit immer wieder an und zeigt dann auf seinen Sohn. Und sagt, schaut mal her, Leute, das hier ist der Mittelpunkt. Philipper 2. Darum hat ihn, Jesus, Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich sage jetzt was, was vielleicht manche zunächst mal ein bisschen schockiert. Im Mittelpunkt der Bibel steht nicht der Mensch und dass es dem Menschen möglichst gut geht. Wenn ich das Evangelium richtig verstehe, sagt Jesus nicht, ich bin gekommen, damit ihr keine Probleme mehr habt. Das hört man manchmal in Predigten und Andachten, Jesus macht dich glücklich und Jesus macht dich frei und Jesus macht dich gesund und Jesus macht dich reich und alles wird prima. Es ist zwar richtig, dass durch den Glauben von Jesus unser Leben eine ganz neue Qualität bekommt, eine ganz neue Ausrichtung, eine neue Hoffnung, ein neues Fundament, alles richtig. Aber Jesus beruft uns nicht dazu, dass unser Leben noch erfolgreicher und noch glücklicher wird. Es geht nicht um das größte Wohlergehen, sondern die Wahrheit ist die, dass Jesus zu uns zu etwas beruft, das größer ist als persönliches Wohlergehen. Und zwar etwas, das es sogar wert ist, dass viele Christen auf dieser Welt sagen, es ist mir sogar wert, dass ich dafür in Leiden und Verfolgung und Tod gehe. Und was ist das? Das größte Glück ist es, Jesus Christus kennenzulernen als lebendigen Herrn, zu ihm eine Beziehung zu haben, ihn zu lieben, ihn auf den Thron des Lebens zu setzen, ihm nachzufolgen. Das ist das größte, das höchste, das wichtigste Ziel, was es für uns Menschen gibt. Und wir haben oft ein ganz verzerrtes Gottesbild. Wir setzen das Ego auf den Thron. Und es geht uns ziemlich gut. Ich mache das ein bisschen plakativ. Es sind vielleicht 3 wohlerzogene Kinder, ein Auto, ein Hund, Stützstrümpfe für die Beine. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist jetzt ein Gott, den man im Notfall einschalten kann. Und auch wir Christen können in diese Versuchung kommen, dass wir Gott sozusagen instrumentalisieren für unser frommes Ego. Gott hilft mir, wenn es mir schlecht geht, aber letztendlich hat er sonst nicht viel zu sagen. Er ist im Grunde harmlos. Und dann kommen so Sätze manchmal raus, aber ich habe doch immer gedacht, dass Gott mich niemals enttäuschen wird. Ich sage euch doch, das wird er. Und es ist mitunter heilsam, dass wir scheitern mit unseren Konzepten. Ein Gott, den du immer verstehst, ein Gott, der dich nie enttäuscht, das ist kein Gott. Sondern das ist sozusagen die Doppelung deines Egos. Das ist dein Traum, dein Traumbild. Und einer der Menschen, der das erlebt hat, im Alten Testament ganz krass erlebt hat, war der Hiob. Dieser Hiob, ein ganz frommer Mann, und trotzdem erlebt er Krankheit, materiellen Verlust, Tod. Und dann das Schlimmste für ihn, er bekommt auf seine Fragen gegenüber Gott keine Antwort. Und am Ende dieses Buches hier, wenn man die ganzen Kapitel durchliest, dann ist nicht am Ende sozusagen die Auflösung. Da kommen nicht plötzlich die Antworten auf alle Fragen und die Lösung aller Rätsel, sondern am Ende steht eine persönliche Gotteserfahrung. Und dann erkennt dieser Hiob, Mann, das ist ja alles eine Nummer, ja nicht nur eine, es ist ja 5 Nummern zu groß für mich. Mir war gar nicht bewusst, wer Gott ist und wer ich bin. Und dann antwortet dieser Hiob mit diesen berühmten Worten, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut und ich schäme mich für alles, was ich sage, in Staub und Asche und ich nehme es zurück. Er nimmt es zurück, dass er nämlich gedacht hat, Gott und ich, wir diskutieren sozusagen auf gleicher Ebene. Er hat plötzlich erkannt, Moment mal, das ist ein Riesenunterschied zwischen Gott und zwischen mir. Und liebe Gemeinde, das zu erkennen, dass nicht das ganze Universum sich um mein Ego dreht, sondern um Gott, das ist heilsam. Nebenbei gesagt, das wäre noch ein ganz anderes Thema, das ist auch sehr befreiend. Denn wenn ich am Zentrum bin, liegt auch alle Verantwortung bei mir. Wenn Gott der Gott ist, dann liegt die Verantwortung bei ihm. Das ist total befreiend. Aber das hat natürlich Auswirkungen vor allem auf diese drei Bereiche, die ich kurz angerissen habe. Und deswegen schauen wir uns das an. Zu dieser ersten Frage, ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Wenn ich die Bibel aufschlage und jemand sagt, ich schlage das auf, ich lese das, das leuchtet mir nicht ein, was da steht, das kann ich so nicht akzeptieren, dann müsste man eigentlich sagen, das ist zwar schade, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Das klingt natürlich dann für viele unfreundlich, arrogant, weil man das ja gewohnt ist, dass man niemand ärgert, niemand zu nahe tritt, niemand an seinem Ego kratzt. Allein heute schon das Statement abzugeben, Gott schuf den Menschen, und zwar er schuf sie als Mann und als Frau. Das ist heute schon ein inkorrektes politisches Statement. Wenn wir sagen, Mann und Frau und nicht 35 oder 100 verschiedene Gendertypen. Und auch wir Christen hören das ungern, wenn über Moral und Gebote geredet wird. Wir finden es gut, dass es den lieben Jesus gibt, und den mögen wir ja auch. Aber das, was dann die Bibel sagt, was richtig und was falsch ist, das mögen wir nicht. Und es ist richtig, Gott ist die Liebe. Und Gott ist barmherzig. Und Jesus ist barmherzig. Jesus ist sogar unser bester Freund. Aber Jesus hat mal eine Definition von Freundschaft gegeben, liebe Leute. Dann wisst ihr, wie die Definition von Freundschaft bei Jesus heißt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Es gibt keine persönliche Nähe zu Jesus, keine Vertiefung dieser Beziehung zu Jesus ohne Gehorsam gegen Jesus und sein Wort. Nicht, weil Jesus böse ist, nicht, weil er uns einengen will, sondern weil er uns rausretten will aus dieser Verknöcherung, aus dieser Anbetung unseres Egos, aus diesem Kreisen um uns selbst. Und diese kopernikanische Wende hat im Blick auf das Thema 2, ich verstehe nicht, warum Gott das Leid in der Welt nicht verhindert. Dazu kann man Folgendes sagen. Es ist richtig. Auch der frömmste Mensch kommt irgendwann ins Zweifeln und ins Fragen und ins Hadern, wenn man so viel sinnlose Gewalt und Leid in dieser Welt sieht und erlebt. Man fragt sich, weshalb bleibt uns Gott die Lösung, die Erklärung, die Auskunft schuldig? Jetzt kommt wieder eine Antwort, die manche erschrecken. Warum? Weil es dunkle Seiten Gottes gibt. Und damit meine ich nicht keine bösartigen Seiten, sondern damit will ich sagen, dass Gott uns nicht in seine Karten schauen lässt. Er ist souverän. Er ist nicht verpflichtet, dass er uns Antworten gibt auf das, was um uns herum geschieht und was wir nicht zusammenkriegen. Der nahe Gott, der sich uns väterlich schenkt, der bleibt manchmal fremd und unfassbar. Und deswegen hat der Martin Luther zum Beispiel unterschieden zwischen dem Deus Revelatus, dem geoffenbarten Gott, und dem Deus Absconditus, das ist der verborgene Gott. Er hat gesagt, es gibt zwei Seiten. Es gibt die Seiten Gottes, wo Gott sich gezeigt hat, wie er ist, wie sein Herz für uns schlägt, was er für uns will, auch vor allem in Jesus. Aber es gibt eben auch den Deus Absconditus, den verborgenen Gott, den wir nicht verstehen und wo wir das mit unserem Verstand, mit unserer menschlichen Logik nicht zusammenkriegen. Irgendwann müssen wir dann eine Entscheidung treffen. Und wir müssen irgendwann die Entscheidung treffen, bleibt mein Ego der Maßstab? Wenn es Unerklärliches in dieser Welt gibt, weigere ich mich dann, an Gott zu glauben? Oder kommt es zu einer neuen Haltung, wo dieses Ego sagt, obwohl ich es nicht verstehe, obwohl ich vielleicht sogar selber leide, dennoch will ich an Gott festhalten. Wie es im Psalm heißt, dennoch bleibe ich stets an dir. Und als Christ hilft uns vor allem diese Hoffnung, die über diese Welt hinausreicht. In dem letzten Buch der Bibel, vor allem in der Offenbarung, auf den letzten Seiten, wird es beschrieben, wie Gott ganz am Ende eine neue Erde, einen neuen Himmel schafft und wo Gott dann wirklich am Ende die Fragen beantwortet, wo sich die Rätsel auflösen, wo das Leid zu Ende ist, wo Gott sogar persönlich die Tränen abwischt, uns umarmt, die Wunden heilt, wo der menschliche Schmerz sein Ende findet. Und für den Theologen Ulrich Wickens liegt in dieser Hoffnung die wichtigste Kraftquelle im Umgang mit Leid. Er sagt, das ist die Urgewissheit des Glaubens. Manchmal ist es nur das, was uns hält, dieses Urgewissheit des Glaubens, weil so viel Not und so viel Leid da ist und so viel Unerklärliches, dass das Einzige ist, diese Hoffnung, irgendwann ist der Tunnel zu Ende, irgendwann geht es raus ins Licht. Und noch zum Dritten, zu dieser Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott jemanden verurteilt. Der Theologe Miroslav Volf, der hat persönlich die Schrecken des Bürgerkriegs in Jugoslawien damals erlebt. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, davon auszugehen, dass es kein Gericht gibt, dass also Gott am Schluss sagt, alles egal, auf solch eine Idee kommt nur, wer ein wohlbehütetes Leben hatte. Wenn ich nicht glaube, dass jemand Gericht spricht nach dem Tod, dann werde ich das Recht selbst in die Hand nehmen. Wenn ich im Bürgerkrieg bin und jemand bringt meine Frau um oder entführt meine Kinder, was sollte mich abhalten von Rache und Heimzahlung? Das Einzige, was Menschen abhält, ist der Glaube, dass es einmal einen Richter gibt. Wir finden diese Vorstellung vielleicht schlimm vom jüngsten Gericht, aber die Bibel sagt, das ist nur gerecht. Und in Klammern gesagt, ganz viele Menschen, auch wenn sie keine Christen sind, die haben genau auch diesen tiefen Wunsch im Herzen. Irgendwann muss doch mal einer ein gerechtes Gericht sprechen. Ich glaube nicht an einen grausamen Gott, aber ich glaube an einen gerechten Gott. Und der Jeremia, der schreibt einmal, O Herr, du Allmächtiger, du bist ein gerechter Richter und du kennst jeden Menschen bis an sein Innerstes. Lass mich erleben, wie du sie wegen dieser gemeinen Pläne bestrafst. Ich habe doch meine Sache in deine Hände gelegt. Da kommt genau dieses Beide. Ich räche mich nicht selber, weil ich darauf vertraue, dass Gott sein Urteil sprechen wird. Das hat was mit Gottesfurcht zu tun, das Ja zum Richter. Ich weiß nicht genau, wie das dann im Einzelnen aussieht. Und wir brauchen uns da jetzt auch nicht die großen Gedanken machen, wie sieht das für die Menschen aus, die nie was vom Evangelium gehört haben. Ich vertraue auf einen gerechten Gott. Und ich muss Gott nicht in die Taschen schauen können, um ihm zu vertrauen. Ich weiß, dass er gut ist, dass er groß ist, dass er der Anbetung wert ist und dass er gerecht ist. Und liebe Gemeinde, was wir brauchen, darum geht es mir, das ist, so möchte ich sagen, eine zweite kopernikanische Wende. Eine zweite kopernikanische Wende, wo nicht mehr das Ego im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Aber wie kommt es denn zu so einer Ortsveränderung? Wie entfernen wir uns von unserer Ego-Religion? Wir verschieben den Brennpunkt vom Ich zu Gott, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen. Und das heißt, je mehr wir sein Wort lesen, die Bibel lesen, darüber nachdenken und beten, von Gott hören. Dann erkennen wir nämlich immer mehr, wer dieser Gott ist, dass er unser Schöpfer ist, unser Herr ist, aber auch unser Helfer und Heiland und Erretter. Dann erkennen wir immer mehr, wer Jesus ist und wer wir sind. Und dann passiert das, was der Apostel Paulus mal folgendermaßen beschrieben hat. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Dieser Planet, der kann uns unsere wahre Rolle zeigen. Denn was tut der Mond? Der Mond erzeugt kein Licht. Ohne die Sonne ist der Mond ein pechschwarzer, pockennarbiger Felsbrocken. Aber wenn er sozusagen am richtigen Platz steht, dann strahlt er. Und wenn er strahlt, dann tut er das, wozu er geschaffen wurde. Dann wird dieser Drecksklumpen für uns sogar eine Quelle der Inspiration, sogar der Romantik. Dann werden Lieder gedichtet. Astronauten laufen auf ihm herum und er erhebt nie Widerspruch. Jeder möchte die Sonnenseite des Lebens genießen. Keiner will hinter Mond leben. Und doch ist der Mond deswegen nicht beleidigt. Er bleibt friedlich an seinem Platz. Und deshalb wird die dunkle Erde von seinem sanften Licht berührt. Was meint ihr, was würde geschehen, wenn wir ebenfalls unseren Platz einnehmen und uns von Gottes Licht bescheinen lassen und es reflektieren? Und beim Lesen der Bibel, bei der intensiven Beschäftigung mit dem Wort Gottes, erkennen wir dann immer mehr von Jesus, mehr von Gott. Wir erkennen seine unergründliche Weisheit. Wir erkennen seine unbefleckte Reinheit, die endlosen Jahre, die unerschrockene Kraft, die unermessliche Liebe. Kurze Einblicke in die Herrlichkeit Gottes. Und das bleibt nicht ohne Folgen, denn das wird sich in unserem Leben spiegeln. Er ist die Sonne. Wir sind der Mond. Er ist das Licht. Wir sind der Spiegel. Er ist die Botschaft und wir spiegeln das wieder. Und deswegen sagt Jesus dann zum Beispiel: Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Das ist genau diese Reflexion, dass der Vater gelobt wird, Gott gelobt wird, Jesus gelobt wird. Und das würde vielleicht bedeuten, dass nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben dann ist, möglichst viel Geld zu verdienen, mir einen möglichst großen Namen zu machen, sondern dass ich sage, das Wichtigste ist in meinem Leben, dass ich Gott ehre, dass ich den Menschen diene in Gottes Namen. Und im Blick auf den Körper, das vorkopernikanische Denken sagt, mein Bauch gehört mir. Ich will tun und lassen, was ich will. Ein Mensch, in dessen Leben Gott im Mittelpunkt steht, sagt, mein Körper gehört Gott. Ich muss ihn achten. Wir würden auch unsere Leiden anders sehen. Wir würden nicht mehr sagen, mein Schmerz ist der Beweis dafür, dass Gott nicht da ist, sondern wir würden das ersetzen und sagen, mein Schmerz hat in Gottes Augen einen Sinn, auch wenn er mir jetzt verborgen ist. Liebe Gemeinde, die Ego-Religion ist ein Irrweg. Die Ego-Religion führt nicht zum Leben. Sondern das Leben mit Gott im Mittelpunkt, das gelingt. Und das wird sich spätestens am Ende aller Zeiten wird sich das zeigen. Denn da sagt schon im Alten Testament der Prophet Maleachi: Ihr werdet den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Man könnte das auch umdrehen auf unser heutiges Thema. Ihr werdet sehen, was für ein Unterschied es ist. Ob jemand selbst auf dem Thron sitzt oder ob Gott auf dem Thron sitzt. Ob er selbst sich in den Mittelpunkt stellt oder ob er Gott in den Mittelpunkt stellt. Und alle, die bereit sind, so eine kopernikanische Wende in ihrem Leben zuzulassen, denen bete ich nach dem nächsten Lied zwei Dinge an. Zum einen ein Gebet, wo wir das Jesus ausdrücken, und zum zweiten eine Aktion, die erkläre ich dann nach dem nächsten Lied. Amen.